Deutschlandfunk. Kontrovers.
Heute mit Christine Heuer im Studio. Die Angst geht um in Deutschland vor dem neuen Coronavirus. Von China aus ist es uns immer näher gerückt. In Norditalien wurde eine ganze Region abgeriegelt, nachdem dort die ersten Infizierten positiv getestet wurden. So weit ist es bei uns noch vielleicht nicht. Aber auch hier gibt es inzwischen, Stand heute Morgen 10.10 Uhr, mittlerweile 130 Corona-Fälle. Und das sind nur die, von denen wir wissen. Deutschland steht am Beginn einer Epidemie, das sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Sind wir darauf gut genug vorbereitet? Wie können wir die Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit Covid-19 begrenzen? Greifen die Notfallpläne? Was soll man tun, wenn man fürchtet, sich infiziert zu haben? Müssen auch in Deutschland bald ganze Orte abgeriegelt werden? Hätte die Politik frühzeitig mehr gegen das Virus tun müssen? Das und mehr fragen wir heute früh im Deutschlandfunk unsere Studiogäste. Professor Dr. Alexander Kekulé, Virologe, Direktor am Institut für medizinische Mikrobiologie an der Uni Halle, und er ist uns von dort zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Kekulé.
Guten Morgen.
Dr. Johannes Niesen, Leiter des Gesundheitsamts der Stadt Köln, ist bei uns, und das ist wörtlich zu nehmen, ist freundlicherweise zu mir ins Studio gekommen. Guten Morgen, Herr Niesen.
Guten Morgen.
Und Professor Dr. Andrew Ullmann, FDP-Bundestagsabgeordneter. Er ist Obmann im Gesundheitsausschuss und er nimmt vom Studio des Bayerischen Rundfunks in Würzburg aus an unserer Diskussion teil. Guten Morgen, Herr Ullmann.
Guten Morgen aus Würzburg.
Corona-Epidemie. Sind wir gut genug vorbereitet? Das fragen wir auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Rufen Sie uns gern an, sagen Sie uns Ihre Meinung, stellen Sie Fragen, die Ihnen auf den Nägeln brennen, und zwar unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Sie können uns natürlich auch eine Mail schreiben an kontrovers@deutschlandfunk.de. Beides wiederhole ich noch einmal, die europaweit kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464, und die Mailadresse ist kontrovers@deutschlandfunk.de. Viele von Ihnen haben sich schon gemeldet und heute Vormittag auf unseren Anrufbeantworter gesprochen. Wie immer zu Beginn von Kontrovers hier eine Auswahl dessen, was unsere Hörerinnen und Hörer gesagt haben.
Nein, das sind wir nicht. Wir Deutschen haben nur wieder eine riesengroße Klappe und meinen, wir sind die Besten der Welt.
Klaus Hochscheid, Bad Bergzabern. Das deutsche Gesundheitssystem hat einen sehr hohen Standard und gute Reaktionsmöglichkeiten. Aber gerade im Hinblick auf die möglichen Covid-Fälle auch für Deutschland hätte ich mir eine noch viel bessere Information im Sinne von Verhaltensmaßnahmen, im Sinne von Sofortmaßnahmen bei möglichen Verdachtsfällen und Risikopersonen gewünscht.
Hoffmann aus Biebrich. Ob wir gut genug vorbereitet sind, glaube ich nicht, in den Krankenhäusern nicht, in den Ämtern nicht. Und im Übrigen sollte man doch mal die Kirche im Dorf lassen. Diese Erkrankung ist nicht viel schlimmer als eine schwere Grippe.
Harold Linau, ich rufe aus Hamburg an. Meiner Meinung nach sind wir sehr, sehr unzureichend vorbereitet. Wenn ich gleichzeitig nämlich höre, dass weder für die Sanitäter, die Ärzte, das Personal, ausreichend Schutzkleidung vorhanden ist, Atemmasken etc. Das zeigt doch eigentlich sehr deutlich, dass wir in keinster Weise vorbereitet sind auf eine größere Epidemie.
Simon aus München. Eigentlich müsste man Schulen schließen, so wie in Japan, und könnte die verlorene Zeit ja in den großen Ferien dranhängen. Und ich kann mich erinnern, vor Wochen, als die erste Meldung rauskam mit Corona, war ich sofort am Hauptbahnhof um 6 Uhr morgens in der Apotheke, wollte diese FFP2 oder 3 Masken haben. Die Apothekerin wollte die mir auch bestellen und die war völlig perplex, dass kein Großhändler die mehr liefern konnte. Richtig vorbereitet sind wir nicht, weil wenn unsere Krankenhäuser überfüllt sind, was dann?
Ja, das ist ein ziemlich klares Votum der Hörer, die angerufen haben. Die meisten sagen, wir sind nicht gut vorbereitet, und viele machen sich auch Sorgen. Andrew Ullmann nach Würzburg, die erste Frage an Sie. Am Donnerstag haben Sie hier bei uns im Deutschlandfunk in einem Interview wörtlich gesagt, wir haben noch eine Situation in Deutschland, wo wir eigentlich beruhigt schlafen gehen können. Schlafen Sie inzwischen immer noch gut?
Ich schlafe weiterhin immer noch gut, da die Zahlen immer noch sehr übersichtlich sind. In dem Interview am Donnerstag habe ich ja auch einen Vergleich gezogen. Wir haben ja einige Tausende mehr Grippefälle in Deutschland. Wir haben auch die Herausforderung, dass auch schwere Grippefälle existieren. Die Menschen liegen zum Teil auf der Intensivstation, werden beatmet. Das ist eine Situation, die wir leider kennen, jedes Jahr es vorkommt. Nur die Coronavirus-Infektionen, die in Deutschland bisher nachgewiesen worden sind, sind noch relativ übersichtlich.
Alexander Kekulé, der Virologe in unserer Runde, ist das so, wie Herr Ullmann das beschreibt? Ist es eigentlich alles noch so halbwegs im Rahmen oder ist die Lage doch sehr viel ernster? Wie sehen Sie das?
Eine Lagebeurteilung kann man natürlich immer in der Jetzt-Situation machen. Ich bin auch die letzten Wochen immer etwas irritiert gewesen, dass sowohl der Bundesgesundheitsminister als auch seine oberen Behörden dann immer gesagt haben, zum jetzigen Zeitpunkt besteht keine besondere Gefahr. Es ist natürlich das Wesen der Gefahr, dass man in die Zukunft blickt, weil es geht ja darum, eine Vorhersage zu machen, was passieren wird, wenn man von Gefahr spricht. Und wenn ich in die Zukunft, wenn ich in die Gegenwart blicke, dann stimme ich Herrn Ullmann vollkommen zu. Es ist tatsächlich so, dass wir im Moment eine Zahl von Fällen haben, die unser Gesundheitssystem mit Leichtigkeit bewältigt. Wir müssen aber natürlich damit rechnen, wenn wir nicht glauben, dass bei uns die Mathematik anders funktioniert als irgendwo anders auf der Welt, dass hier in den nächsten Wochen die Fallzahlen ganz stark ansteigen werden. Deshalb müssen wir in die Zukunft blicken und überlegen, ob wir mit 10-mal so vielen oder 100-mal so vielen Fällen auch auskommen würden.
Also es ist noch nicht dramatisch, aber es wird dramatisch.
Wenn wir die Projektion epidemiologisch uns ansehen, ist es einfach so, dass statistisch jeder einzelne Corona-Patient, so sind die aktuellen Zahlen, das kann sich natürlich noch ein bisschen ändern, zwischen 2 und 3 weitere Personen ansteckt. Und wahrscheinlich kennt jeder das berühmte Bild mit dem Schachbrett, wo man auf das erste Feld ein Reiskorn legt, auf das zweite doppelt so viele, auf das dritte dann wieder doppelt so viele und so weiter. Und wenn Sie dann beim letzten Feld angekommen sind, haben Sie einen Güterzug mit Reis, der einmal um den Äquator geht. Zumindest wird es so kolportiert, ich habe es noch nicht nachgerechnet. So in der Art funktioniert das bei dieser Virusreplikation auch. Sie haben einfach eine exponentielle Vermehrung und da kann man jetzt nicht, wie jemand, der aus dem Fenster gefallen ist, bei jedem Stockwerk, an dem man vorbeifliegt, sagen, bisher ist alles gut gegangen.
Johannes Niesen, Leiter des Kölner Gesundheitsamts, Sie sind ganz dicht dran an der Praxis. Wie gehen wir mit Corona um? Wie gut ist denn unser Gesundheitssystem vorbereitet?
Unser Gesundheitssystem ist in Deutschland das Beste, was es in Europa und auch weltweit ganz vorne anzusiedeln ist. Von daher kann man sagen, dass wir, wie eben schon gesagt worden ist, diese Notlagen angeht, wir gut präpariert sind. Zum Beispiel wir hier in Köln haben allein 350 Intensivbetten, wo Menschen, die jetzt in dem Worst Case auch beatmet werden müssten, eben beatmet werden können. Davon benutzen wir momentan keins. Ich glaube, das ist ein Hinweis für den Verlauf der Infektion, dass die zurzeit eben nicht so ist, dass sie eben Intensivpflichtigkeit mit sich bringt, sondern es ist eine leichte Infektion und das Wichtigste ist dabei, die normalen Hygieneregeln zu beachten. Aber ich denke mir, da werden wir im Laufe der Sendung auch nochmal genauer drauf kommen.
Wie lange rechnen Sie, reichen die 350 Intensivbetten aus?
Also wir haben auch noch in der Hinterhand mehr. Wenn eben die 350 Betten nicht reichen, können wir ganze Krankenhäuser okkupieren, auch neue Isolierstationen einrichten. Wir hatten es jetzt ja hier bei diesem Vorfall in Heinsberg, dass das Krankenhaus dort eben völlig umgeswitcht hat und dann entsprechend dann auch auf den Modus Alarm geschaltet hat und dann für die Menschen, die behandelt werden mussten, auch entsprechend Raum geschaffen wurde. Das heißt, wir müssen uns anpassen an die jeweilige Situation. Das geht nicht unendlich, so wie Professor Kekulé eben mit der Reiskorn Methode oder mit dem Bild gezeigt hat und gesagt hat. Aber für diese Zeit, wo wir momentan sind, schaffen wir das.
Also das sind ja jetzt erstmal in der ersten Runde relativ beruhigende Aussagen unserer Experten im Moment. Jedenfalls haben wir noch alles im Griff. Mein Kollege Martin Winkelheide ist Wissenschafts- und Gesundheitsjournalist. Sie kennen ihn aus unseren Fachsendungen zu diesen Themen und er hat in den vergangenen Tagen viel recherchiert über Alltagserfahrungen mit dem Corona-Risiko. Ich habe ihn deshalb kurz zu uns ins Studio gebeten, heute in Kontrovers. Martin Winkelheide, nach Ihren Recherchen und Erfahrungen und Gesprächen, die Sie geführt haben, wissen die Menschen, was zu tun ist, besonders natürlich diejenigen, die fürchten, sich infiziert zu haben?
Im Prinzip schon. Also ich glaube, die wichtigste Information, die haben wir hier im Sender auch immer oft gesagt, ist eben nicht einfach zum Hausarzt gehen, sondern vorher anrufen oder beim Gesundheitsamt anrufen und sagen, ich habe den Verdacht, ich könnte infiziert sein, was mache ich jetzt? Und dann warten und gucken, was sozusagen an weiteren Informationen kommt, was man dann tatsächlich tun soll. Denn eins muss man eben wissen, es ist ganz wichtig, dass Arztpraxen normal weiterarbeiten können. Und wenn ein Verdachtsfall einfach so in die Praxis reinstolpert und sagt, ich habe da mal einen Verdacht, dann kann das böse enden. Denn wenn dann der Test positiv ausfällt, würde das heißen, dass alle Menschen, die Kontakt hatten, eben dann unter Quarantäne gestellt werden. Also zum Beispiel die Dame am oder der Herr am Empfang in der Arztpraxis oder eben die Mitarbeiter, vielleicht sogar die Ärzte dort, die in der Praxis arbeiten. Also das ist eine ganz schlechte Idee. Erstkontakt immer übers Telefon. Mhm. Bislang hat man ja versucht, auch zu gucken, dass man die Infektionsketten nachverfolgt. Wie schwierig das ist, hat man ja in Heinsberg auch gesehen. Also ich habe das persönlich ganz praktisch erfahren. Eine junge Frau kommt zur Arbeit und sagt, ich weiß nicht so richtig, ob ich hier richtig bin. Ich habe meine Schwester zu einer medizinischen Untersuchung in die Uniklinik Köln begleitet. Sie selber ist unter Quarantäne gestellt worden. Sie ist auch getestet worden. Aber ich bin es nicht. Was mache ich jetzt? Und dann hat die Leiterin der Abteilung sehr umsichtig reagiert und hat gesagt, du gehst jetzt bitte schön mal nach Hause. Und dann guckst du mal, du wirst hier erst wieder arbeiten können, wenn du negativ getestet bist. Also die Kliniken haben natürlich die Patienten selber registriert, aber es ist dann eben ganz wichtig, dass die Patienten auch selber wachsam sind und sagen, oder sind ja noch nicht Patienten, aber die Menschen, die unter Verdacht stehen, dass sie sich infiziert haben könnten, dass die eben selber wachsam sind und sagen, Moment, ich war aber nicht alleine in der Klinik, bitte berücksichtigen Sie meine Begleitpersonen, bitteschön auch, und testen Sie die auch. Also das ist ganz wichtig, dass man da eben aufmerksam ist und bleibt. Die andere Frage ist, wie schützt man sozusagen auch die Arztpraxen selber? Ich habe vorhin noch mit einer Kinderärztin telefoniert, die im Kreis Köln arbeitet. Sie hat dann bei einem zuständigen Gesundheitsamt angerufen, hat gefragt, ja, wer macht denn bitte schön die Tests? Und dann hat sie zur Antwort bekommen, ja, Sie machen das. Dann hat sie gesagt, nein, das können wir überhaupt nicht. Wir haben nicht genug Atemmasken, wir haben nicht genug Schutzkleidung. Das Problem ist, wo testen wir denn bitte schön? Wir können das Wartezimmer freiräumen, aber wir müssten ja auch sicherstellen, dass das Zimmer dann nachher wieder desinfiziert wird, mal abgesehen von den Kosten. Also da ist, glaube ich, die ganz wichtige Frage, wer testet wann und wo? Sollte das zentral passieren? Ist das überhaupt machbar, dass das zentral passiert, um eben zum Beispiel Kinderarztpraxen tatsächlich zu schützen? Weil wir brauchen die Arztpraxen ja auch für die Behandlung der anderen Krankheiten. Und der dritte Bereich sind die Krankenhäuser. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die im Moment dabei sind, eben die Notfallpläne umzusetzen. Die sagen, das ist richtig schwierig. Also die meisten planen eben, eine Station frei zu machen mit einem separaten Eingang. Aber sie sagen, die Betten sind ja nicht leer. Also wir können nicht einfach leere Betten da reinschieben, sondern wir behandeln Patienten ja im Moment. Und auch wenn die gesagt wird, wir haben allein in Köln 350 Intensivbetten, es ist nicht so, dass alle 350 Intensivbetten im Moment freistehen. Das heißt, im Moment werden noch nicht viele Intensivbehandlungen nötig sein. Aber was ist, wenn mehr davon gebraucht werden? Da müssen Krankenhäuser dann auch sehr stark überlegen, was sie dann machen. Also heißt das dann konkret, dass planbare Operationen zum Beispiel verschoben werden müssen? Wie organisiert man das im Vorfeld? Heißt das eben, dass man Entscheidungen treffen muss, wer hat Priorität, behandelt zu werden, wenn Engpässe auftreten? Das sind wichtige und sehr schmerzhafte Fragen, die da gestellt werden müssen. Und der vierte Bereich ist eben auch der Arbeitsbereich. Mhm. Wie reagieren Unternehmen? Also kann man sich das noch leisten, in Zukunft sozusagen im Großraumbüro zu arbeiten? Mir fällt dazu ein, ein Großraumbüro ist nahe dran an einem Kreuzfahrtschiff. Also Wie kann man das verhindern, innerbetrieblich, dass Menschen sich anstecken und eben krank werden? Das sind natürlich ähnliche Überlegungen, die man eigentlich bei jeder Grippesaison hat, aber die sich hier nochmal verschärft stellen.
Mhm. Vielen Dank, Martin Winkelheide, für diese Informationen und Einschätzungen. Herrscht, Herr Niesen, in Wahrheit also doch mehr Verwirrung als Klarheit, wenn so viele dringliche Fragen gestellt werden, aber sie eigentlich nicht in einem Guss und auch nicht vollständig beantwortet werden bisher?
Das ist sicherlich ein Problem, dass man nicht von vornherein in dieser Situation, in der wir jetzt sind, alle Antworten parat haben kann. Wir haben am Wochenende jetzt auch weiter mit unserer Hotline und auch vorher schon gearbeitet. Wir haben bis zu 500 Anrufern täglich gehabt, jetzt allein hier in der Großstadt Köln, Millionenstadt Köln. Und da haben wir versucht, viele Antworten zu geben. Wir verweisen auf die Robert-Koch-Seite, Homepage. Dort gibt es diese häufig gestellten Fragen mit Antworten. Wir weisen auch gerade, was die Aufklärung angeht, auf die Seite, die Homepage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die ganz einfache Tipps gibt, wie man sich richtig die Hände wäscht, wie man sich verhält, wenn man im Großraumbüro arbeiten muss oder wenn der Arzt sagt, ich schaffe den Test jetzt nicht. Was diese Testmöglichkeit angeht, ist es ganz wichtig, dass man sich innerhalb der Ärzteschaft zusammenschließt. Wir haben das hier am Samstagabend in Köln gemacht und zusammen mit der Oberbürgermeisterin, dem Leiter der Universitätsklinik und dem Leiter der niedergelassenen Ärzte, Herrn Zasto, und dem Gesundheitsamt eben eine Absprache getroffen, dass eben erst der Patient, wenn er Sorgen hat, zum Arzt geht, seines Vertrauens, seiner Hausärztin, und dort eben sich dann den Test machen lässt. Sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein, kann man das in einem Zentrum, wie es ja nicht nur in Köln, sondern auch in Heinsberg, Erkelenz, Düsseldorf jetzt eingerichtet worden ist, also in der Umgebung dieser ersten Quelle, dann eben dort testen lassen.
Andrew Ullmann von der FDP, kommt das alles, das klingt ja alles jetzt gut, aber kommt das alles nicht auch ein bisschen spät? Wir wussten seit Ende Dezember, Anfang Januar von diesen Problemen, die da auf uns zukommen. Und jetzt sitzen die Krisenstäbe zusammen. Hätte das nicht früher passieren müssen?
Ich bin der Meinung, es hätte früher passieren müssen. Wir hatten aber bis dato... War der Eindruck letztendlich, dass das nur in China begrenzt ist? Das ist sicherlich eine Fehleinschätzung, die anfänglich vorhanden war. Denn wir haben ja bereits Erfahrung. Es ist ja nicht die erste quasi Pandemiesituation dieser Welt. Wir haben es ja mit HIV, Ebola, SARS, MERS alles bereits kennengelernt. Und auch die Schweinegrippe erinnere ich mich noch sehr gut, wie wir fast ähnliche Diskussionen hatten. Nur da war die Situation eine andere. Da konnte man relativ rasch noch einen Impfstoff herstellen. Das ist bei Coronavirus etwas anders. Aber wichtiger für mich ist das nicht die Vergangenheit zu sagen, was hätte man machen müssen. Man muss jetzt in die Zukunft schauen und die Sachen zukünftig auch besser machen. Aber aktuell sind es genau die Probleme, die Herr Winkelheide jetzt sehr schön aufgestellt hatte. Ich hatte am Wochenende ein Telefonat mit einer Ärztin, die Notdienst gefahren ist hier in Bayern, die gesagt hat, wir haben gar keine FFP2-Masken, wenn wir jetzt diesen Corona-Test machen sollen. Keine Schutzkleidung. Wir müssten dann theoretisch auch als Ärzte 24 Stunden in Quarantäne gesetzt werden. Das heißt, am nächsten Tag müsste ich eigentlich meine Praxis zumachen. Und daraus entsteht ja auch sicherlich ein Dominoeffekt. Und diese Pläne, die vermisse ich letztendlich, weil die hätten vorbereitet sein können für eine Pandemiesituation, wie man testet, wer testet. Mhm. Und viele Rufe nach den öffentlichen Gesundheitsdienst. Ich weiß nicht, ob Herr Niesen das mir bestätigt oder nicht. Aber mein Eindruck ist in den letzten Jahren, dass gerade beim öffentlichen Gesundheitsdienst auch einiges gespart worden ist, dass man auch personalmäßig an Kante genäht ist.
Darauf kommen wir ganz sicher. Ich möchte trotzdem noch Alexander Kekulé an dieser Stelle kurz vor den Nachrichten jetzt fragen. Die Fehleinschätzung, von der Herr Ullmann spricht, China ist weit weg. Wie gefährlich ist das denn für die Gesundheit unserer Bürger?
Wir können es möglicherweise jetzt auf die Schnelle noch halbwegs hinbiegen. Es ist aber ganz klar so, im Januar, als ich schon gewarnt habe, hat der Präsident des Robert-Koch-Instituts gesagt, diese Krankheit wird nicht zu uns kommen, und sein Minister dann auch. Und deshalb sind damals zum Beispiel diese Masken, die gerade angesprochen wurden, nicht gekauft worden und wurden stattdessen von den Herstellern, das muss man knallhart sagen, nach China exportiert. In Europa hergestellte Masken wurden nach China exportiert, weil dort der Bedarf früher erkannt wurde.
Und aus in China produzierte Masken erreichen uns nicht mehr, weil die Produktion eingestellt werden musste.
Das auch, aber hier geht es eigentlich mehr um die Lagerbestände. Da bei diesen Masken ist es nicht so, dass die so just in time auf die Straße kommen, sonst gibt es auch normalerweise relativ große Lager. Und die waren in Europa einfach leer, bevor man hier verstanden hat, dass man solche Masken brauchen könnte. Das Gemeine daran ist, dass natürlich in China, die auch ganz viel an, ich sag mal so ein bisschen überzogen, hysterische Bürger verkauft wurden, die haben da Hamsterkäufe gemacht, so ähnlich wie bei uns jetzt auch.
Mhm. Corona-Epidemie, sind wir gut genug vorbereitet? Unser Thema heute in Kontrovers. Wir diskutieren mit Alexander Kikulé, Johannes Niesen und Andrew Ullmann. Und mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, rufen Sie uns gerne an unter der Nummer 00800 4464 4464. Es geht weiter nach den Nachrichten. Wir haben auch eine Mailadresse, kontrovers@deutschlandfunk.de. Ich sage gleich mal, da haben uns auch schon viele Mails erreicht mit sehr konkreten Fragen. Die möchte ich gleich auch in die Runde geben. Aber zuerst vielleicht eine Hörerin zuschalten. Susanne Ernst aus Köln hat uns angerufen. Guten Morgen, Frau Ernst.
Guten Morgen.
Ihre Frage bitte oder Ihre Anregung.
Ja, eine Frage ist es inzwischen nicht mehr. Oder vielleicht auch doch. Also was mich von Anfang an geärgert hat. Ich habe am Anfang die Fakten verfolgt. Ich bin auch medizinisch vorausgebildet und habe mir die echt mühsam zusammensammeln müssen aus verschiedenen Berichterstattungen und bin dann zu dem gleichen Schluss gekommen, zu dem dann Herr Kikulé natürlich auch gekommen ist. Und es hat lange gedauert, bis ich dann bei Ihnen endlich diesen Beitrag von Herrn Kikulé gefunden habe. Dann war er nochmal bei Herrn Lanz. Ansonsten habe ich überhaupt nichts in der Richtung gefunden, obwohl ich finde, es ist total die einzige Schlussfolgerung. Wenn wir das hätten verhindern wollen, dann hätte flächendeckend zumindest alle Menschen mit Erkältungs- und Grippesymptomen getestet werden müssen. Dann hätte man die Herde, die entstanden sind, entdecken und isolieren können. Das ist nicht passiert. Das hat mich massiv geärgert, weil ich bin eine Risikopatientin und es ist ja sehr beruhigend für 80% der Bevölkerung, dass für sie das nicht gefährlich ist. Für mich ist das von Anfang an sehr gefährlich gewesen und bleibt es auch. Ich würde auch gerne weiterleben. Und was mich dann auch sehr gewundert hat, ist, dass die Presse da überhaupt nicht nachgebohrt hat. Weil spätestens als dann von Herrn Kikulé auf den Tisch lag, dass er deutlich gesagt hat, wenn wir das verhindern wollen, dann müssen wir flächendeckend testen, dann hätte doch mal, also außer Ihnen jetzt und Herrn Lanz, doch mal jemand stärker bohren müssen. Dann hat am 26., als die Fälle auftauchten, der Herr Spahn im Fernsehen dann gesagt, so, wir testen, also die sind jetzt freigegeben, das Geld darf nicht wichtiger sein als die Gesundheit, alle Erkältungsfälle, zumindest schwerer verlaufende, sollen jetzt getestet werden, damit wir ein Screening haben und sehen, wo ist denn der Virus aufgetaucht. Mhm. Und ich sehe das in den letzten Tagen überhaupt nicht, dass dieses Screening gemacht wird. Mhm. Und vorher haben sie ja auch gesagt, die Praxen sind überhaupt nicht darauf vorbereitet.
Frau Ernst, vielen Dank. Das waren jetzt verschiedene Punkte und ich möchte das gerne an Alexander Kikulé weitergeben, denn in der Tat gehören Sie zu den wenigen, die frühzeitig gefordert haben, dass zum Beispiel an den Flughäfen Passagiere, die aus Asien kommen, kontrolliert werden. Sie haben auch gesagt, schwere Grippefälle müssten kontrolliert werden. Das ist alles ja in den ersten Wochen nicht passiert. Wie fahrlässig war denn das?
Das wird man leider erst in einigen Monaten sehen. Wir wissen, das muss man da schon entschärfend dazu sagen, wir wissen natürlich nicht wirklich, wie das Ganze verlaufen wird. Ein prominenter Kollege von mir hat kürzlich im Fernsehen gemeint, dass 1% aller Menschen sterben und dass 60% aller Deutschen infiziert werden. Wenn man da den Dreisatz aufmacht, kommt man auf horrende Todeszahlen. Ich will diese, sage ich mal, Super-Horror-Szenarien auf keinen Fall unterschreiben. Wir wissen nicht, wie dieses Virus sich verhält. Es ist vor allem weniger infektiös als die Grippe. Das heißt, es ist weniger ansteckend und deshalb für unser Gesundheitssystem eigentlich ein leichteres Gegenüber. Also wir sind im Prinzip mit unserem, und das wurde ja vorhin auch von Herrn Niesen völlig richtig gesagt, mit unserem in Deutschland hervorragenden, im ausländischen Vergleich hervorragenden Gesundheitssystem, sind wir schon in der Lage, einzelne Fälle nachzuverfolgen. Und wenn wir da jetzt noch sofort mit anfangen, das kann ich nur seit vielen Wochen immer wieder wiederholen, haben wir durchaus eine Chance, irgendwelche Horrorszenarien zu verhindern. Wie fahrlässig es war, werden wir erst wissen, wenn wir wissen, wie viele, sage ich mal, knallhart Tote es am Schluss gegeben hat. Ich bin da optimistisch, dass es nicht so gruselig läuft wie in China, weil bei uns natürlich auch der Teil der Menschen, die optimal behandelt werden können, größer ist und auch mehr Infektionsherde jetzt zumindest, wenn wir schnell sind, eingegrenzt werden können. Trotzdem sage ich mal rückwirkend, weil Ihre Frage so ein bisschen in die Vergangenheit ging. Ja. Klar, also es war zuerst so, wir hatten die Chance durch die Einreise Kontrollen, einen Teil der Infektionen zu verhindern. Das wurde nicht gemacht. Die zweite Situation war, wir hatten die Chance, frühzeitig durch generelles Screening schwerer Erkrankungen die Herde frühzeitig zu identifizieren und zu isolieren. Das wurde auch nicht gemacht. Herr Spahn hat in dieser Pressekonferenz, die habe ich auch gesehen, da hat er gesagt, wir wollen jetzt die finanzielle Seite klären. Ja, also eine Absichtserklärung, dass die Bezahlung wenigstens mal stehen soll. Und jetzt bin ich der Meinung, das ist leider in der Medizin so, wenn man tagelang und wochenlang das versäumt hat, werden die Maßnahmen immer einschneidender. Ich bin jetzt wirklich der Meinung, dass das Einzige, was noch helfen würde, eine 14-tägige, ich nenne das mal Corona-Ferien wären. Das heißt, wir müssten bundesweit 14 Tage lang alle Großveranstaltungen absagen. Wir müssten die Schulen und die Kindergärten schließen. Wir müssten die innerdeutschen Reisen dazu auffordern, dass das auf das Minimum begrenzt wird. In der Hoffnung, dass wir in dieser Zeit, 14 Tage ist die Inkubationszeit für diese Erkrankung, möglichst viele der vorhandenen und bisher nicht entdeckten Herde identifizieren und die Patienten dann isolieren beziehungsweise die Kontaktpersonen in Quarantäne bringen, dann hätten wir so eine Art Reset, keinen vollständigen. Aber wenn man so eine Maßnahme machen will, die Kommission in Berlin hat sich leider am Freitag dann gegen meine Empfehlung entschieden. Aber wenn man es machen will, müsste man es jetzt sofort machen.
Herr Ullmann, Sie sind der Politiker in der Runde. Was sagen Sie denn dazu? Gute Idee, sollte man machen?
Ja, das sind für mich theoretische gute Ideen, aber die Praxis Ausführungen halte ich für schwierig. Deutschland 14 Tage in Ferien zu schicken, halte ich für ein schweres Unterfangen. Man kann ja leicht sagen, ja, ist auch egal.
Die Schüler, nicht ganz Deutschland.
Achso, ich habe es da missverstanden. Entschuldigung, ich dachte, Sie wollten jetzt...
Nein, nicht die Arbeit stoppen. Nein. Die Schulen schließen und die Kindergärten, weil das sind die Multiplikatoren. Da muss man vielleicht dazu sagen, es ist ja so bei dieser Erkrankung, das kann man nicht oft genug unterstreichen, mindestens 80% haben fast keine Symptome. Richtig. Und müssen sich keine Sorgen machen. Das muss man wirklich sagen. Das ist ganz wichtig. Aber gerade die typischerweise, so wie es aussieht, keine Symptome haben, aber ansteckend sind die Kinder. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Kindergärten und die Grundschulen vor allem, das sind dann immer so Multiplikatoren in solchen Fällen, dass wir die frühzeitig zumachen. Weil wenn wir da jetzt noch ein paar Wochen warten, sind wir in einer Situation, wo so eine Maßnahme auch nichts mehr nützt.
Ja, viele sagen ja, wir hätten Karneval absagen sollen. Da sind ja die vielen Heinsberg-Infektionen auch hergekommen. Das haben wir nicht gemacht. Wie schaut es denn jetzt aus, damit, dass man zum Beispiel sagt, auch Fußballspiele absagen? Also in Frankreich, in der Schweiz und so weiter sind die staatlichen Stellen da viel entschiedener. Machen wir hier jetzt den nächsten Fehler?
Also ich habe mich ganz klar dazu geäußert, dass das leider jetzt notwendig ist. Ja, mein 18-jähriger Sohn ist ein riesen Fußballfan. Natürlich, weil ich aus München komme, FC Bayern, da kann ich jetzt nichts zu sagen weiter. Aber es ist wirklich so, ich habe in der Familie da jetzt keine Freunde mehr gemacht. Aber man muss in einer besonderen Situation auch besondere Maßnahmen ergreifen. Wissen Sie, es ist ja auch ein bisschen absurd für mich jetzt als nicht spezieller Fußballfan. Jetzt hat der FC Bayern zum Beispiel seinen teuren, zum Teil ja millionenschweren Stars verboten, Autogramme zu geben. Ja. Das heißt aber umgekehrt, die Fans, die sollen weiterhin in der Fankurve sitzen und sich gegenseitig anstecken. Das finde ich, ist auch ein bisschen ambivalent gedacht an der Stelle.
Aber vielleicht...
Ja, bitte, Herr Ullmann.
Darf ich noch was dazu sagen? Ich denke, es ist zu einfach gestrickt zu sagen, man geht nicht mehr zu Großveranstaltungen. Ich will einfach nochmal wiederholen, was ich eingangs auch gesagt habe. Die Grippewelle ist dramatisch schlimmer. Die Grippewelle haben wir jedes Jahr. Und jedes Jahr wird nicht diskutiert, ob wir Massenveranstaltungen absagen. Und Frau Ernst hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Sie sei Risikopatientin. Und Risikopatientinnen werden in der Regel von ihren Ärztinnen oder Ärzten aufgeklärt, Menschenansammlungen auch zu vermeiden. Deswegen appelliere ich ja durchaus an die eigene Verantwortlichkeit und Vernunft der Menschen, die natürlich wissen, dass sie in diesem Risikoprofil hineingehören, dass sie möglichst Massenansammlungen auch vermeiden.
Auch den ÖPNV, Reisen absagen, vielleicht auch geplante Operationen verschieben und so, das wäre alles Ihre Empfehlung?
Also geplante Operationen, das würde ich jetzt per se nicht so unterschreiben wollen, weil man weiß ja nicht, was die medizinische Indikation ist. Aber ÖPNV wird auch gesprochen, dass man das möglichst vermeiden sollte. Aber das ist eine Empfehlung, die diese Patienten ja jedes Jahr auch erhalten, gerade in der Grippenzeit. Wohl wissen, dass auch mit einer Grippeschutzimpfung nicht immer hundertprozentig die Grippe verhindert wird. Wir werden mit den Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, und ich muss auch explizit auch sagen, die Maßnahmen, die in Heinsberg ergriffen worden sind mit Schließung der Kita und der Grundschule vor Ort, halte ich auch für eine richtige Entscheidung. Aber das global jetzt oder national durchzuführen in Deutschland, halte ich das für ein bisschen übertrieben. Und die nächste Frage, die ich eigentlich stellen möchte, auch in dieser Runde, Screening am Flughafen. Wir wissen ja alle hier in dieser Runde, dass das Fieberscreening gar nichts bringt, denn der asymptomatische Patient kann trotzdem ein Spreader sein und das hat eher nur etwas mit einem Wohlfühlgefühl zu tun, als dass wir wirklich etwas erreichen können. Und Herr Kekulé, ich weiß nicht, ob Sie mir da auch zustimmen. Die bisher bekannte Epidemiologie von Grippe oder auch von Coronavirus-Infektion von anderer, die wir schon kennen, ist ja letztendlich die, dass so zu den Sommermonaten hin diese Infektionsrate auch fällt in Deutschland.
Ich glaube, Herr Kekulé, ganz kurz dazu, weil wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung.
Ich muss aber doch so mittelkurz zu was sagen, weil das Grippeargument kommt einfach so oft, dass man an der Stelle, ich will Ihnen nur meine Gegenposition kurz aufmachen. Es ist so, natürlich ist die Grippe eine gefährliche Erkrankung und wird oft unterschätzt. Hier habe ich aber hauptsächlich das medizinische Personal vor Augen. Das medizinische Personal ist normalerweise im Umgang mit der Grippe geschult. Viele haben die Grippe schon mal durchgemacht und dadurch eine Teilimmunität zumindest. Wir haben prinzipiell die Impfung auch zur Verfügung. Manche machen es nicht. Und wir haben gegen Grippe ja ganz klar wirksame Medikamente, Tamiflu und Relenza. All das fehlt bei dieser neuen Erkrankung, sodass man jetzt nicht sagen kann, ein Grippekranker ist genauso schlimm wie ein Corona-Kranker, sondern die Corona-Kranken sind ein größeres Problem. Das zweite wichtige Argument ist, wir haben bei der Grippe in der Größenordnung von 1 zu 1000 oder weniger als Sterberate, als Letalität. Bei dieser Erkrankung ist die Letalität 10-mal höher. Es sterben 10-mal mehr Menschen und wir kennen die Risikogruppen nicht so gut wie bei der Grippe. Wir wissen gar nicht ganz genau, wer da geschützt werden muss. Aus all diesen Gründen halte ich es für sehr gefährlich, dass die Gesundheitsbehörden in Deutschland eigentlich ausnahmslos immer sagen, die Grippe wäre viel schlimmer.
Ganz kurz an der Stelle, Herr Kekulé, weil wir eine Mail haben von Walter Moritz, der fragt, inwieweit vom Coronavirus infizierte und wiedergesundete Menschen Immunkräfte entwickelt haben. Ist das so? Immunologisiert man sich da wie bei der Grippe oder ist das anders?
Das ist noch nicht ganz entschieden, weil wir den entsprechenden Test, den wir dafür brauchen, noch nicht haben. Der wird dieser Wochen entwickelt. Ich schätze, da brauchen wir noch 1-2 Monate, bis der zur Verfügung steht. Mhm. Es ist so, dass es einzelne Berichte gibt von Personen, die die Krankheit durchgemacht haben, hinterher scheinbar gesund waren und dann aber plötzlich wieder ansteckend wurden. Das wurde von einigen Leuten so interpretiert, dass man gesagt hat, der hat sich nochmal infiziert. Die meisten Fachleute glauben, der hatte das Virus einfach die ganze Zeit drinnen und wurde dann nochmal zum Ausscheider, sodass also ich davon ausgehe, dass auch bei diesem Virus, wie es bei allen anderen Coronaviren auch ist, der gleiche Stamm, mit dem kann man sich nicht nochmal infizieren. Aber man kann natürlich länger Ausscheider bleiben und das ist epidemiologisch das gleiche Problem.
Ingo Liebmann aus Magdeburg hat uns angerufen. Guten Morgen, Herr Liebmann.
Auch an die Runde.
Welche Frage haben Sie oder welche Anregung?
Meine Frage dahingehend, man hört ja immer wieder auch von den Herren, die dort im Radio sitzen, das Coronavirus wäre gar nicht so schlimm und aus welchem Grund wird dann so ein Aufwand betrieben, dass ganze Städte in China abgeriegelt werden oder wie wir es jetzt in Italien hatten, wenn es doch nicht mehr als eine normale Grippe ist. Warum dieser Aufwand?
Das ist eine gute Frage. Herr Liebmann, vielleicht sammeln wir jetzt an der Stelle. Das ist notiert und auf der Liste. Und Dr. Petersdorf hat uns auch angerufen. Er ist Arzt und meldet sich aus Berlin. Guten Morgen, Herr Petersdorf.
Guten Morgen, hallo.
Ihre Frage?
Hallo. Weil so viel über das Gesundheitssystem auch irgendwie geredet wird und wie gut es vorbereitet sein kann, stellt sich bei mir immer die Frage, wenn unser Gesundheitssystem, unsere Krankenhäuser im Wettbewerb stehen, auf profitorientiert ausgelegt sind, inwiefern sollen sie denn auf so etwas vorbereitet sein? Das kann ja gar nicht profitabel sein. Über die Fallpauschalensysteme können gar keine Vorhaltekosten finanziert werden. Wie soll das überhaupt gehen, dass sich Krankenhäuser in Deutschland auf solche Ausnahmesituationen ordentlich vorbereiten, wenn sie im Wettbewerb stehen, wenn sie auch profitorientiert ausgelegt sind?
Okay, Dr. Petersdorf aus Berlin muss sich jetzt um seinen Sohn kümmern. Vielen Dank auch für Ihren Anruf. Herr Ullmann, vielleicht zu der letzten Frage. Da könnten Sie uns bestimmt was sagen.
Also ich wäre eher zurückhaltend zu behaupten grundsätzlich, dass Krankenhäuser profitorientiert sind. Die Krankenhäuser haben eher eine ganz andere Problematik. Die duale Krankenhausfinanzierung würde ich jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen wollen, aber kann ich kurz erwähnen, dass die doppelte Bezahlung für Investitionen und einmal die Erlössituation der Krankenhäuser sehr kritisch ist. Die Investitionskosten haben die Länder zu verantworten und die haben in den letzten Jahren auch ehrlich gesagt geschlampt. Es wurde weniger investiert in den Krankenhäusern, wie es eigentlich sein sollte. Und letztendlich bedarf es sicherlich ein Umdenken der Finanzierung der Krankenhäuser. Und der Herr Dr. Pedersdorf hat natürlich recht, das DRG-System ist jetzt natürlich auf diese Situation, die wir haben, nicht vorbereitet. Denn die Krankenhäuser werden fragen, und das wird bei Professor Kekulé ähnlich sein, wer bezahlt mir eigentlich die Testungen, die ich jetzt durchführe? Wie viel Personaldienste müssen dann auch bezahlt werden? Das sind Fragen, die noch gestellt werden müssen. Aber nichtdestotrotz, die Krankenhäuser sind an Kante genäht bezüglich ihrer wirtschaftlichen Situation.
Herr Niesen möchte was dazu sagen.
Einerseits an Kante genäht, dem stimme ich zu. Andererseits aber nicht so unflexibel, dass sie jetzt auf die akuten Situationen nicht adäquat reagieren können. Also ist
das
ja so.
Habe ich nicht behauptet.
Ja, gut. Ich glaube, das muss man einfach sagen. Wir haben 129 Fälle in Deutschland. Davon ist ein Bruchteil ist im Krankenhaus momentan. Und wir haben allein in Köln 350 Intensivbetten, wie vorher schon gesagt, bei 22 Krankenhäusern. Wenn man das auf die Republik hochrechnet, bekommt man ganz andere Zahlen. Und dann die Flexibilität, die auch in der Wirtschaftlichkeit ja auch gegeben ist, werden die Krankenhäuser auch bei ihren Plänen, die sie umzusetzen haben, die Pandemiepläne, wo die Krankenhäuser einen Extrapart haben, auch umsetzen können. Es gibt einen Punkt, wo es schwierig werden wird, das sehe ich auch so, wenn eben Massen an Menschen kranken stationär behandelt werden müssen. Und das rechtzeitig zu erkennen, da sind wir einerseits dran, andererseits müssen wir hier in Deutschland versuchen, im Vorfeld das einzudämmen, indem wir dieses Kontaktpersonenmanagement machen, wie wir es vom öffentlichen Gesundheitsdienst durchführen, dass man rechtzeitig erkennt, wer hat was und die Herde dann frühzeitig, man sagt das, glaube ich, Herr Professor Kekulé, austritt, also Standing Out haben Sie, glaube ich, mal dazu gesagt, dass man dieses, diese Herde eben dann frühzeitig verhindert.
So weit. Wenn es wirklich zu so vielen Patienten kommt in den Kliniken, die Frage kam vorhin schon mal auf, und dann infiziert sich das Personal, wie gefährlich ist denn das? Also werden die Krankenhäuser dann dieser Epidemie überhaupt noch Herr?
Die Pflegekräfte und die Ärztinnen und Ärzte sind ja gehalten, sich hygienisch einwandfrei, wenn ich das mal so salopp sagen darf, zu verhalten. Auch in dieser Situation ist ein Problem mit der persönlichen Schutzausrüstung. Da gibt es nicht immer genügend. Das Problem ist ja, die kommt ja zum Teil aus China, wird dort produziert, nicht nur wie die Testkits, die dann später den Test machen sollen. Das ist so ein bisschen im Moment die Situation, dass wir versuchen, nur in wirklich begründeten Fällen dann auch zum Test anzuraten, damit eben nicht frühzeitig alle Testkits ausgehen und dass auch in Krankenhäusern eben die Schutzkleidung nicht jetzt vorzeitig ausgeht.
Herr Niesen, vielleicht auch an Sie dann nochmal die Frage, die Ingo Liebmann uns gestellt hat, gerade eben unser Hörer. Also wie gefährlich ist das Coronavirus im Vergleich zum Grippevirus? Alexander Kekulé hatte uns dazu schon viel gesagt. Sie haben ja auch viel Erfahrung, praktische Erfahrung mit Epidemien und Seuchenabwehr als Leiter eines Gesundheitsamtes. Wie sehen Sie das?
Wir haben ja verschiedene Krisen schon durcherlebt und versucht und ich glaube auch gut organisiert, sei es jetzt Schweinegrippe oder auch vor 2 Jahren die Grippewelle, insbesondere die Krankenhäuser, haben damals umgeschaltet, was nochmal auf die vorherige Frage eingeht. Andererseits ist es so, dass bei 20.000 Toten, die damals leider zu vermelden waren, wir gegenüber jetzt, wo wir bisher in Deutschland keinen einzigen Toten haben, muss man ja auch mal sehen und sagen, und eine 1% Letalitätsquote bei dieser Coronavirus eben im überschaubaren reicht. Bereich tätig. Also von daher kann ich dann nur zu einer gewissen Besonnenheit bei all dem und einem Handel mit ruhiger Hand raten.
Herr Xavier hat uns angerufen aus Darmstadt. Guten Morgen, Herr Xavier.
Guten Morgen.
Sie haben eine Frage oder Anregung für uns?
Ja, Anregung.
Fein.
Also wäre es nicht besser, die Risikopatienten, also die Senioren, sagen wir mal, aber da gibt es andere Gruppen, ne? Aber am meisten das sind die Senioren, ne? Dass die eine Schutzmaske bekommen und Handschuhe, die sie tragen, wenn sie da in der Öffentlichkeit sind, also Bus und Straßenbahn und was ich weiß, ja, und Sportveranstaltungen, die sind nicht krank, aber die sollen nicht krank werden.
Sie meinen die Risikogruppen, also ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, Immunschwäche und so weiter?
Genau.
Ja, vielleicht.
Das ist Folgendes. Mhm. Ein Tag Krankenhaus. Also wenn Sie krank werden, infiziert sind, dann die kommen ins Krankenhaus. Ein Tag Krankenhaus kostet 300 Euro oder mehr. Ein Satz Schutzmaske mit Handschuh kostet höchstens 20 Euro.
Wenn man es bekommt, Herr Xavier, vielen Dank für Ihren Anruf.
Nachher ist mir das dann gefallen. Das kann ich Ihnen was sagen. Aber okay. Erstmal die Frage bitte.
Okay. Also über die Schutzausrüstung reden wir noch, aber vielleicht möchte Herr Kekulé darauf antworten.
Ja, das ist natürlich eine naheliegende Idee, das kann man sich so vorstellen. Das scheitert in der Praxis daran, dass das gar nicht so einfach ist, sich zu schützen, auch wenn man so eine Maske auf hat. Es ist ja bei diesem Virus nicht so, dass das wie Masern oder Influenza wirklich durch die Luft übertragen wird. Also das reine Einatmen von Luft ist hier nicht gefährlich, auch wenn in China überall auf den Straßen die Menschen jetzt so OP-Masken auf dem Gesicht haben. Das schützt eigentlich davor gar nicht und ist auch gar nicht notwendig, sondern man Die größte Gefahr besteht eigentlich darin, dass man sich selbst durch eine Schmierinfektion, wie wir das nennen, infiziert. Das heißt also, irgendetwas anfasst, wo Sekretpartikel drinnen sind und dann damit dann ins Gesicht kommt. Da müsste man die Risikopersonen sehr speziell trainieren, damit sie das dann richtig machen. Das wäre theoretisch möglich. Aber ich glaube, wenn ich jetzt eine Risikoperson wäre, würde ich einfach abwägen, ob ich jetzt zu der Großveranstaltung hin muss oder nicht und mich im Zweifelsfall dagegen entscheiden. Also jetzt zu sagen, die Risikopersonen sollen sich selbst schützen, ist auch, finde ich, von Seite der Gesellschaft vielleicht so ein bisschen zu weit egoistisch gedacht.
Herr Xavier, Sie haben noch eine Empfehlung, wie wir besser an Schutzkleidung kommen. Bitte kurz.
Ja, also erstmal die Antwort da. Die französische Kollegin gestern im RTL Frankreich, ja, die haben gesagt, das wird über Luft übertragen. Wenn einer da in der Gegend niest oder hustet oder so, ja, da kann man sich anstecken.
Dann muss ich das vielleicht genauer erklären.
Mit der Hand sich auch anstecken kann, weil die überleben Stunden an der Haltestange im Bus oder in der Straßenbahn. Und dass man sich ans Gesicht greift, dann das geht automatisch. Wenn man Handschuhe hat, greift man sich wenig am Gesicht. Einmal, zweimal und dann nachher lässt man es. Weil mit der Handschuhe macht man das nicht.
Also ich glaube, wir würden da jetzt relativ lange diskutieren, nur die Frage, wie man sich persönlich schützt. Was ich aus diesen Anfragen, die ich natürlich ständig bekomme, raushöre, ist, dass offensichtlich die Menschen wie auch immer zu schlecht informiert sind darüber. Aber das eine Detail vielleicht nochmal wichtig. Das eine nennen wir Tröpfcheninfektion, wenn jemand niest oder hustet. Dann muss er aber sozusagen in der direkten Reichweite jemand anders gegenüberstehen, sodass die Tröpfchen quasi rübergespritzt werden. Das findet hier statt und macht wahrscheinlich die Hälfte aller Infektionen aus. Was aber nicht stattfindet, ist, dass diese Partikel, zumindest nach gegenwärtigem Stand, diese Viren durch die Luft fliegen, also quasi in der Luft bleiben, sodass das reine Einatmen der Luft gefährlich wäre. Oder anders gesagt, man kann sich nur anstecken, wenn man weniger als 2 Meter jemanden gegenübersteht, der in diesem Moment hustet oder niest und diese Partikel müssen einem dann auch selbst tatsächlich ins Gesicht fliegen oder man muss sie mit den Händen selber dann hinterher auf die Schleimhäute bringen.
Herr Ullmann, Sie wollten auch was dazu sagen?
Das wollte ich auch erklären letztendlich, dass die Menschen, die meinen, durch eine Maske sich selbst zu schützen, dass es nicht funktionieren wird. Letztendlich müssen wir sehen, dass das medizinische Personal geschützt wird in den Krankenhäusern, in den Praxen, dass da die Masken auch verwendet werden, wenn man dann Patienten testet. Und die Patienten, die mit Hochrisiko sind, da bin ich ein bisschen anderer Meinung als Professor Kekulé, denn wir haben schon einige Hinweise, wer die Risikoprofile aussehen, dass man diese schützt, ähnlich wie bei der Grippe, dass Menschenansammlungen auch vermieden werden müssen.
Und da sind wir uns einig, da haben Sie mich falsch verstanden. Das ist genau das, was ich meine.
Alles klar.
Okay, dann haben wir Einigkeit und es kommen auch die Nachrichten. Und nach den Nachrichten geht das weiter mit unserer Diskussion zur Corona-Epidemie. Und ich verspreche, dass wir dann auch noch sehr viele konkrete Hörerfragen vielleicht einfach mal sammeln und die Antworten unserer Expertenrunde dann bekommen werden. Vor der Pause gerade hatte ich ja gesagt, dass wir mal ein paar Hörerfragen, die uns per Mail erreicht haben, versuchen in Kürze abzuarbeiten. Das möchte ich jetzt auch wirklich gerne machen. Anton Liese zum Beispiel fragt, wie lange hält sich das Virus auf Flächen und auf der Haut, zum Beispiel unter den Fingernägeln? Möchte da jemand zu antworten? Herr Kekulé?
Ja, kann ich gerne machen. Also wir wissen, dass Coronaviren, also alle Coronaviren, das ist ja jetzt nur ein neues dazugekommen, die sind relativ schlecht umweltbeständig. Es gibt andere Viren, die es viel länger in der Umwelt aushalten. Es ist aber sehr von der besonderen Situation abhängig, wie viele Stunden sich das hält. Also auf der Haut würde ich jetzt mal sagen, geht es im Prinzip um Stunden. Wir haben aber auch so einzelne Experimente, wo man es geschafft hat, diese Viren, sage ich mal, 2-3 Tage aktiv zu halten. Mhm. In dem Bereich ist es. Also nach einer Woche sind die Viren definitiv weg und nach, sage ich mal, 2-3 Stunden müssen Sie auf jeden Fall damit rechnen, dass es noch infektiös ist. Dazwischen ist eine Grauzone, die davon abhängt, welche Witterungsverhältnisse man hat, ob die Sonne drauf scheint und ähnliches. Für die Menschen vielleicht wichtig für die Einschätzung ist Folgendes. Diese Viren sind grundsätzlich im Freien nicht so gefährlich wie in geschlossenen Räumen. Das liegt eben daran, dass das Wetter die Viren verdünnt und die Sonne sie kaputt macht und die Witterung insgesamt den Viren schadet. Wogegen natürlich so ein Griff in der U-Bahn durchaus mal auch am nächsten Tag noch infektiös sein kann, wenn vorher da jemand auf gut Deutsch seinen Rotz hingeschmiert hat.
Oder auch in den Pullover. Das ist auch eine Frage von Anton Liese oder in Ärmel, in die man ja reinhusten oder niesen soll. Reicht es da, wenn da gewaschen wird? Muss man jetzt häufiger die Wäsche waschen? Oder?
Also das ganz, ganz wichtige, grundsätzliche Frage, das kann natürlich auch der Kollege vom Gesundheitsamt beantworten. Ich sage es jetzt nur nochmal. Diese Desinfektionsmittel Hamsterei im Moment, das ist totaler Unsinn. Ja? Also wenn Sie mit ganz normaler Seife waschen, kriegen Sie dieses Virus weg. Also ich kann Ihnen schwören, ich war wirklich in allen möglichen Krisenregionen, Ebola-Gebieten, Lassa-Gebieten und sonst was. Ich benutze praktisch nie Desinfektionsmittel, außer im Operationssaal. Das heißt also, das braucht man wirklich nur dann, wenn man unmittelbar irgendetwas wegmachen muss von seinen Händen, zum Beispiel, weil man gerne essen möchte und keine Seife und kein Wasser zur Verfügung hat. Nur dann braucht man ein Fläschchen Desinfektionsmittel und das zu horten ist kompletter Unsinn.
Mhm. Niklas Juri Plessing schreibt uns, ich vermisse klare Anweisungen, was wann zu tun ist. Wo soll sich gemeldet werden? Eine Telefonnummer, nicht 1000 Ärzte, klagt der Herr Niesen, das ist, glaube ich, ein Fall für Sie.
Ja, melden Sie sich bitte bei Ihrem Hausarzt, Ihrer Hausärztin. Das ist Ihr erster Ansprechpartner, zu dem Sie ja sowieso auch schon dann hingehen, wenn Sie was anderes haben. Er wird dann entscheiden, ob ein begründeter Fall besteht, um einen Corona-Test durchzuführen. Wenn er das selber nicht schafft, gibt es in Land auf, Land ab immer Zentren. Wir haben das in Köln im Infektionsschutzzentrum übers Wochenende eingerichtet. Anderswo gibt es andere Zentren, wo man sich dann hinwenden kann, wo aber der Hausarzt als Pforte, als Überweiser tätig sein sollte.
Aber nun haben die Hausärzte auch Fragen. Zum Beispiel Dr. Ludwig, der stellt sich, wie er schreibt, als Hausarzt die Frage, in welchem Fall muss ich nach Kontakt mit einem bestätigten Covid-19-Patienten die Praxis schließen oder einzelne Schwestern in Quarantäne schicken. Hier besteht ja auch eine Verpflichtung für ihn als Arbeitgeber, sagt der Andrew Ullmann. Vielleicht möchten Sie was dazu sagen.
Das ist, was ich ja eingangs auch gesagt hatte, als Ärzte, die Notdienst am Wochenende hatten, Sorge ausgedrückt haben, was machen wir, wenn jetzt ein Fall positiv ausfällt und nach den Quarantäneregeln muss dieser Arzt oder Ärztin eigentlich 14 Tage zumindest in Heimquarantäne gehen. Ich glaube, der Dr. Niesen wird es mir vielleicht bestätigen, diese Situation. Die andere Problematik ist auch die in den Bereitschaftsdiensten, wenn man jetzt unterwegs ist und Abstriche macht, sind die Ärzte auch entsprechend gut ausgerüstet. Viele kassenärztliche Vereinigungen bieten ihren Ärzten keine Schutzkleidung, keine Masken an und sie stehen da relativ alleine da, auch mit dem Fahrdienst und anschließend müssen sie 24 Stunden warten, bis die Ergebnisse aller getesteten Patienten auch negativ zurückkommen. Da ist auch eine schlechte Vorbereitung für diese Pandemie Situation in Deutschland zu erkennen.
Jetzt schreibt eine Hörerin, das passt jetzt wiederum sehr gut im Anschluss, sie möchte gerne anonym bleiben und die berichtet per Mail, meine Freundin arbeitet als Ärztin in einem Berliner Krankenhaus und wies mich darauf hin, dass auch die Krankenhäuser natürlich von den Lieferengpässen der Schutzmasken betroffen sind. In ihrem Krankenhaus, sagt sie, reiche der Vorrat an Masken noch für 2 Wochen und alle Mitarbeiter im OP hätten eine Dienstanweisung bekommen, die Masken schon jetzt länger zu verwenden, als dies der bisherige Sicherheitsstandard vorgibt. Ist das verantwortbar, Herr Kekulé?
Man hat keine andere Wahl. Wir müssen jetzt improvisieren und da gibt es ein ganz wichtiges Wort, wo wir die nächsten Wochen öfters drüber sprechen müssen, das heißt Kollateralschäden. Es ist ja völlig richtig von Herrn Niesen gesagt worden, dass wir im Moment wenige Fälle haben und drum muss man auch ein bisschen den Puls runterfahren und sagen jetzt, wir bereiten uns optimal vor, wir bereiten uns auf das Schlimmste vor und hoffen das Beste, wie man so sagt. Aber natürlich ist es so, dass in den Krankenhäusern jetzt schon die Sicherheitsstandards zum Beispiel bei Operationen, wie es gerade gesagt wurde, nicht mehr ganz eingehalten werden können. Und dann passieren natürlich dann in diesem Bereich eher mal Fehler mit der Folge, dass dieses Virus auch Kollateralschäden eben verursacht. Also Schäden, die nicht unmittelbar mit der Erkrankung selbst zu tun haben. Das Gleiche gilt für Quarantänemaßnahmen. Da kann ja durchaus auch mal jemand dabei sein, der eigentlich dringend am Herzen operiert werden müsste. Und das ist dann vielleicht nicht möglich und Ähnliches. Das kann man sich ausmalen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir bei so einer Pandemie, wie sie jetzt gerade beginnt, wirklich immer im Auge haben, dass mit allen Maßnahmen, die wir ergreifen, wir auch Nachteile für die Menschen erzeugen. Und das muss man sehr vernünftig gegeneinander abwägen.
Eine Frage noch von einem anderen Hausarzt, der uns geschrieben hat. Wer schreibt die zu Hause bleibenden Patienten eigentlich krank? Denn zum Hausarzt sollen sie ja nicht kommen. Das ist ja auch eine Frage, die sich viele Bürger stellen. Woher kriege ich denn ein Attest? Herr Niesen?
Also der Hausarzt stellt die Atteste aus, das muss so sein, das kann gar nicht jemand anders ausgeben, von daher muss man gesondert sonst den über die Kassenärztliche Vereinigung nochmal darauf hinweisen, das würde ich so empfehlen, sowieso eine Fortbildung mit der Kassenärztlichen Vereinigung in aller Kürze in den einzelnen Regionen Deutschlands durchzuführen, halte ich für das A und O zusammen mit den Experten, wenn man das als Tipp in die Region zurückgeben darf.
Wird das Virus eigentlich auch über Klimaanlagen verbreitet? Das ist auch noch eine Frage, die uns erreicht hat. Herr Kekulé.
Das war das, was ich vorhin versucht habe zu sagen. Eben ja, nein. Ja, wir nennen das aerogene Übertragung, also die reine luftgetragene Übertragung, wie wir sie von Masern zum Beispiel kennen, gibt es hier nach allem, was wir wissen, und da sind inzwischen ganz gute Studien vorhanden, gibt es hier nicht. Und das ist eine ganz wichtige, gute Nachricht, weil dadurch ist es eben kontrollierbar, die Ausbreitung. Und deshalb brauchen wir diese besonderen FFP2-Masken, die kurz angesprochen wurde, die Infektionsschutzmasken, wirklich nur für medizinisches Personal und nicht für irgendwelche Menschen auf der Straße.
Gut. Herr Schmidt-Görz aus Essen hat uns angerufen. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe im Vorgespräch schon erwähnt, ob ich vielleicht Sorge haben muss, dass sich dieses Virus an Feinstaub bindet. Und jetzt habe ich die Gespräche bei Ihnen jetzt mitgekriegt und ich würde diese Frage erstmal zurückstellen. Die zweite Sache ist, ich habe in der WAZ vom 29. Freitag gelesen, eine Tabelle über 30 Staaten, wo der Coronavirus grassiert, mit Fallzahlen und mit Totenzahlen. Und da war dann Frankreich und Großbritannien und Österreich, die hier in der Nähe sind. Und Belgien, da weiß ich zufällig aus dem Radio, da ist ein Fall, glaube ich, bekannt. Und die Niederlande waren gar nicht vertreten. Und jetzt wollte ich mal fragen, ich weiß aus eigenem Erleben, ich habe 30 Jahre am linken Niederrhein gelebt, die Provinz Limburg grenzt gleich an die Region dort und Gangelt liegt nur ein paar Kilometerchen von Holland weg. Und ob man in Holland vielleicht mal gefragt hat, was da los ist, denn aus der Zeitungstabelle habe ich es nicht erfahren, da stand nur 18 weitere Staaten. Und jetzt wollte ich nur mal fragen, ich weiß aus eigenem Erleben, da sind sehr viele familiäre Verbindungen hier und dort. Und ob da nicht vielleicht die Möglichkeit besteht, dass ein Niederländer zu der Kappenfeier gefahren ist. Die katholischen Limburger, die feiern gerne. Nicht?
Ja.
Und soll ich mal fragen, ob da geforscht worden ist.
Herr Schmidt-Görz, das ist eine sehr gute Frage, betrifft die grenznahen Regionen. Und da ist natürlich Johannes Niesen auch zu Hause im Rheinland, der Leiter des Kölner Gesundheitsamts. Ja, wie erleben Sie das?
Ja, vielen Dank für die Frage. Der Indexpatient, der erste Patient, woran sich der jetzt kranke, in Düsseldorf liegende Patient angesteckt hat, ist leider nicht bekannt. Ob der aus Holland kommt, Holland hat zurzeit oder nicht, wissen wir nicht. Holland hat zurzeit 7 gemeldete Corona-Fälle, Belgien 1, habe ich gerade nochmal aktuell nachgeschaut. Das heißt, in Heinsberg selber sind 50 Fälle. Es ist natürlich möglich und denkbar, das Virus kennt keine Grenzen, aber wir wissen leider nicht, wo der erste ansteckende Patient herkam. Von daher suchen wir und ermitteln weiter.
Ist das eigentlich noch wichtig, die Suche nach Patient Null?
Vielleicht wissenschaftlich, aber für die Tagesaktualitäten aus Handel hilft uns das jetzt nicht mehr so sehr. Wir müssen eigentlich mit der Situation so klarkommen, wie sie momentan ist. Und da tun wir ja alles so, um die Kontaktpersonen rechtzeitig zu erkennen und dann zu isolieren.
Eva Wutschilker, wenn ich das richtig spreche, hat uns geschrieben, warum kann man nicht flächendeckend die Möglichkeit schaffen, dass jeder und jede einen Test auf das Coronavirus machen lassen kann, sogar bei weiterer Ausbreitung, dass der Virustest für alle verpflichtend wird, wenn nötig, alle 24 Stunden. Das ist vielleicht eine Frage an den Gesundheitspolitiker, Herr Ullmann. Wäre sowas denkbar, möglich? Also
man muss das sowohl wissenschaftlich als auch praktisch sich anschauen. Theoretisch ist alles natürlich möglich, aber wenig sinnvoll. Wir wissen tatsächlich, dass wir häufig genug sogenannte falsch negative Ergebnisse haben bei der Testung von Patienten, die möglicherweise schon infiziert sind, vielleicht noch relativ asymptomatisch sind oder milde Symptome aufweisen können. Screening-Untersuchungen sind in dieser Art und Weise, wie wir es vielleicht von MRSA oder so kennen, nicht zielführend. Wichtig wäre, die Testung flächendeckend zu haben. Die haben es auch relativ gut in Deutschland. Wichtig ist, dass Menschen, die schwere Allgemeinsymptome haben, die für eine Grippe oder für diese Covid-19-Symptome aufweisen, dass diese getestet werden müssen, auch wenn sie jetzt nicht im Karneval in Heinsberg waren oder sonst wo, dass man das zur normalen Grippetestung oder von RSV-Testung, es gibt ja viele Viren, die so Symptome verursachen können, dass diese Testung mitgemacht wird, aber eine Screening-Untersuchung wird es leider nicht verhindern können von der wissenschaftlichen Seite her.
Wäre das denn, Herr Kekulé, überhaupt angemessen, selbst wenn es ginge?
Alles zu machen wäre nicht angemessen. Herr Ullmann hat genau wiedergegeben, was ich schon vor einigen Wochen vorgeschlagen habe und was übrigens abgelehnt wurde vom Robert-Koch-Institut. Inzwischen scheint man da auch in Berlin etwas umzusteuern. Die Idee, die wir Epidemiologen haben, ist ja, wir müssen versuchen, Infektionsketten frühzeitig zu identifizieren, um diese eben dann zu eliminieren durch Isolation und Quarantäne. Eine Infektionskette sieht immer so aus, dass sie theoretisch bei jedem Zehnten mindestens einen schweren Verlauf haben. Und wenn man nur die schweren Verläufe testet, wie es gerade gesagt wurde, also die schwer an grippeähnlichen Symptomen erkrankten, dann erwischt man also statistisch spätestens beim 10. jede Infektionskette in Deutschland. Und deshalb war dies mein Vorschlag, auf diese Weise dann rückwirkend diese Fälle zu erwischen, bevor es eben einen kleinen Flächenbrand gibt. Mit 10, 20, 30 Fällen kommen unsere Gesundheitsbehörden hervorragend klar, mit 200, 300, 400 eben nicht mehr. Und da dazwischen liegt einfach hier die ganz entscheidende Schwelle. Mhm. Ich glaube, dass Flächentesten, das ist eine Schnapsidee, aber wir haben alle Möglichkeiten dazu. Also die Institute in Deutschland, das kann ich mal sagen, da gab es kürzlich eine Umfrage. Wir haben den Test, wir sind dazu in der Lage zu testen. Es muss nur von oben angeordnet werden, weil natürlich so ein Krankenhausbetreiber auch nicht Zehntausende von Euro für Testungen ausgeben will bei Patienten, die höchstwahrscheinlich die Grippe haben. Das muss man ja auch dazu sagen. Fast alle Tests werden negativ sein. Das heißt also, fast alle, die Sie heute oder morgen auf der Straße treffen, die husten und niesen und Ähnliches, die haben ja ganz normale Erkältungen oder schlimmstenfalls die Grippe. Man muss keine Angst haben, dass jetzt jeder, der hustet, gleich das Coronavirus mit sich trägt.
Für die Koordinierung dieser Dinge wären ja die Gesundheitsämter zuständig. Auch da stellt sich, wie wir es vorhin auch schon mal, was die Kliniken angeht, besprochen haben, die Frage, wie gut sind eigentlich die koordinierenden Ämter, die Behörden ausgestattet. Johannes Niesen, wie erleben Sie das im Moment? Da ist ja auch wahnsinnig viel gespart worden in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten.
Ja, Frau Heuer, das ist leider wahr. In der Vergangenheit ist es so, dass also vieles an den öffentlichen Gesundheitsdienst, sprich an den 378 Gesundheitsämtern in Deutschland gespart worden ist. Wir sind von 3.800 Ärzten auf 2.500 in den letzten 10 Jahren reduziert worden, also um 30%. Das macht es natürlich schwer, so eine Krise zu bewältigen. Es liegt daran, dass der Arzt oder die Ärzte im Gesundheitsamt deutlich weniger verdient als in der Klinik. Und von daher müssen die Arbeitgeber lernen, dass da eben gleiche Bezahlungen in Zukunft auch gegeben wird, damit eben genau solche Krisen auch bewältigt werden können.
Also auf die nächste Epidemie sollten wir uns besser vorbereiten, auch in den Strukturen heißt das.
Ja, genau. Ja,
Herr Ullmann, das würden Sie wahrscheinlich auch unterstreichen.
Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Ich denke, dass wir in Deutschland, das ist ein Problem, das ich immer wieder auch in Interviews bekannt gegeben habe, wir haben den den Facharzt für Infektiologie gar nicht etabliert in Deutschland. Wir haben die Zusatzbezeichnung Infektiologe, wir haben sehr gute Virologen, wir haben sehr gute Mikrobiologen, sehr gute Hygieniker. Aber der Kliniker, der sich mit Infektionskrankheiten gut auskennt und auch diese behandelt und auch durchaus auch erkennen kann, diese Menschen fehlen in den Kliniken flächendeckend in Deutschland. Wir haben sie im größten Teil in den Unikliniken vorhanden, aber den Facharztqualitäten, die fehlt uns in Deutschland und da müssen wir sicherlich auch arbeiten. Das ist jetzt weniger eine politische als vielmehr eine standespolitische Aufgabe, endlich den Facharzt für Infektiologie auch in Deutschland, wie es in anderen Ländern üblich ist, auch zu etablieren.
Mhm. Rolf Schmolling aus Hamburg ist in der Leitung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was haben Sie beizutragen?
Ich bin Krankenpfleger und arbeite in der ambulanten Pflege hier in Hamburg. Und ich habe mir überlegt, was denn wäre, wenn zum Beispiel in unserem Team von so 25 Leuten halt was auftritt, sodass wir alle, da wir natürlich Kontakt untereinander haben, nicht mehr arbeiten können. Wir versorgen überwiegend alte, kranke Patienten mit Vorerkrankungen, ne, so die klassische Risikogruppe, dass es denen wirklich schlecht geht, die versorgt werden müssen. Manche sind wir die einzigen Sozialkontakte, unabhängig von der medizinischen sonstigen Versorgung. Manche können auch sowieso selber nicht raus, es gibt keine Angehörigen und so weiter. Und ich frage mich, was passiert, wenn so eine Sozialstation plötzlich ausfällt. Wir sind nicht alleine, also mein Arbeitgeber hat so 10, 15 Stationen, aber es ist natürlich eine andere Situation als in einem Krankenhaus wie hier im UKE oder so, wo halt eine Station mal ausfällt mit 10, 20 Leuten. Ist es leichter möglich, sowas aufzufangen. Wer organisiert dann eigentlich die Versorgung über meinen Arbeitgeber hinaus? Hat sich da jemand schon mal Gedanken drüber gemacht?
Das muss Johannes Niesen eigentlich schon getan haben. Herr Schmolling, haben Sie erstmal vielen Dank für diese Frage. Johannes Niesen, das Gesundheitsamt ist zuständig, glaube ich, an der Stelle.
Ja, wichtig, Herr Schmolling, ist, dass Sie dann ein Kontaktpersonenmanagement durchführen. Das heißt, wer hat Kontakt zum Kranken gehabt und diese Person wird dann häuslich isoliert. Das werden nicht alle 25 Mitglieder Ihres Teams auf einmal sein, sondern es wird der ein oder zwei sein, die dann eben zu Hause bleiben müssen, sich gegebenenfalls behandeln lassen müssen. Von daher wird es nicht Ihr ganzes Team auf einmal ausfallen. Wenn das aber wirklich passieren sollte, dann ist der öffentliche Gesundheitsdienst gefragt, der dann gucken muss, welcher andere Pflegedienst möglicherweise da helfen kann.
Herr Schmolling, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, lassen wir es damit gut sein und gehen zu Frank Gehle nach Berlin. Guten Tag.
Ja, guten Morgen. Hallo.
Hallo. Sie haben uns angerufen. Warum?
Richtig. Ich war in Heinsberg und hatte dort Kontakt zu zwei Infizierten, wie ich erfahren habe, und bin jetzt wieder in Berlin. Und würde mich gerne melden sozusagen beim Gesundheitsamt, bei der Hotline. Überall habe ich heute Morgen angerufen. Es ist kein Durchkommen. Das Gesundheitsamt macht um 13 Uhr auf, trotz dieser angeblichen Krise. Die Hotline, die geschaltet wurde, ist dauerbesetzt. Und die KV sagt, und der Hausarzt hat mich abgewiesen. Also was mache ich jetzt? Ich hocke hier rum und habe keine Ahnung, wie ich mich verhalten soll.
Ja, das ist ja wirklich sehr spannend. Gut, dass Sie uns anrufen, Herr Gehle. Herr Niesen vielleicht zuerst.
Herr Gehle, ich bekomme ja gleich Ihre Nummer, melde mich dann und gebe Ihnen die Kontaktdaten für Berlin, damit wir das direkt regeln können.
Ja, das kann ja jetzt nicht jeder Hörer machen.
Nein, das stimmt.
Nicht
aber
jeder Bürger, der sich Sorgen macht.
Es, Entschuldigung, klar, Frau Heuer, Sie haben recht. Es muss natürlich das örtliche Gesundheitsamt sein. Die sind alle im Krisenmodus deutschlandweit. Und da muss man entweder übers Bürgertelefon, wie hier in der Stadt Köln, auch gehen. Also irgendwie kommen Sie um das öffentliche Gesundheitswesen nicht drum herum. Das sind die in allen Kommunen vorhandenen ersten Ansprechpartner. Wenn Sie behandelt werden müssen, dann ist es allerdings der Hausarzt. Das heißt, man muss ja erstmal gucken, ob Sie überhaupt positiv sind, Rachenabstrich richtig nehmen. Das ist der allererste Schritt.
Aber da wurde ich ganz klar abgewiesen. Es wurde gesagt, kommen Sie nicht vorbei. Die Hotline ist besetzt. Das Gesundheitsamt macht um 13 Uhr auf, ja, in so einem Krisenmodus. Öffnen die, haben die ganz normale Öffnungszeiten. Da fühle ich mich nicht gut aufgehoben.
Ja, das kann ich einerseits nachverstehen. Ihnen persönlich habe ich ja schon Hilfe angeboten. Andererseits kommen Sie um erstens Hausarzt, Hausärztin, wenn Sie Angst haben oder Sicherheit besteht, dass Sie möglicherweise angesteckt sind. Das ist Ihr erster Ansprechpartner. Und dann wird entschieden, ob ein Test gemacht werden muss oder nicht. Und danach wird das Gesundheitsamt eben weiter aktiv mit der Kontaktpersonenermittlung. Das ist der Weg, wie er zurzeit eben Deutschland
ja, ich dachte, die hören mir nicht zu. Also der Hausarzt hat mich abgewiesen. Was soll ich denn machen? Soll ich da einbrechen? Was soll ich tun?
Vielleicht hat
wenn ganz klar sagen, kommen Sie nicht vorbei. Ja. Bleiben Sie zu Hause.
Andrew Ullmann, Sie sind ja nicht nur Gesundheitspolitiker, sondern selber auch Arzt. Vielleicht haben Sie einen Rat jetzt an der Stelle.
Ja, also für Herrn Gehle haben wir jetzt einen Weg gefunden, dass er jetzt direkt mit Herrn Niesen Kontakt aufnehmen kann, dass das verbinden kann. Aber das Problem ist letztendlich die, dass viele Menschen die Hotlines anrufen, die Fragen haben, allgemeine Fragen haben. Und die Hotline ist eigentlich dafür gedacht, die Menschen einen Kontakt herzustellen, die wie Herr Gehlen betroffen sind, mit einem Kontaktperson zusammen getroffen zu sein. Und ehrlich gesagt, ein niedergelassener Kollege, der den Patienten abweist, macht sich da auch einen schlanken Fuß in dieser Situation, aber Herr Gehle, Sie sind ja noch asymptomatisch. Wichtig ist, dass Sie jetzt bitte zu Hause bleiben.
Das wissen wir ja gar nicht. Herr Gehle, haben Sie Symptome, die Ihnen Sorgen machen?
Ja, ich war ein bisschen erkältet am Wochenende. Es ist aber jetzt schon wieder vorbei. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe auch im Schneesturm gestanden. Ich kann mich auch einfach erkältet haben. Also keine Ahnung. Ich weiß, aber ich wüsste es aber gerne. Zumal ich auch Krankenpfleger bin, freiberuflicher, jetzt Kostenausfälle. Also ich bekomme sie nicht, erst wurde ich bezahlt oder erst im Nachhinein bezahlt als Freiberufler und habe Aufträge absagen müssen. Also da hängt auch viel dran bei mir einfach. Ne? Also
zunächst mal herzlichen Dank für Ihre Verantwortung, dass Sie auch zu Hause bleiben und nicht noch weitere Patienten versehentlich anstecken. Wir wissen ja auch von Patienten, die leicht Symptome hatten, aber trotzdem noch ansteckend sind. Deswegen wäre schon diese Testung wichtig, wie gerade auch schon gesagt worden ist. Aber bitte nicht, Sie wissen es ja selbst auch sehr gut, nicht in die Arztpraxis fahren, nicht in die Notaufnahme fahren, sondern da muss sicherlich die Hotline besser werden. Die Hausärzte müssen besser vorbereitet werden auf diese Situation. Das fehlt uns. Das ist ja auch die Kritik, die wir auch von der Politik aus auch aussprechen, dass die Vorbereitung der betroffenen Ärztinnen, Ärzte und öffentliche Gesundheitsdienste nicht adäquat vorbereitet sind, obwohl da gute Leute auch tätig sind.
Vielleicht noch an der
Stelle. Ich rufe bei Ihnen an, Entschuldigung, weil ich eben denke, der Hausarzt weist mich ab. Wie gesagt, ich verhalte mich richtig, ich bin in eigener Isolation, habe mich von Freunden versorgen lassen, versuche wörtlich Hilfe zu bekommen und da fand ich Ihre Sendung einfach als Plattform jetzt ganz gut zu sagen, dass das offensichtlich zumindest hier in Berlin überhaupt nicht klappt.
Und ich würde gerne diesen Satz von Ihnen, Herr Gehle, dann zum Schluss nochmal an Alexander Kekulé geben, an den Virologen. Zeigt das nicht genau das, was eben viele Bürger und manche Experten ja auch beklagen, dass wir nämlich überhaupt nicht gut vorbereitet sind auf eine Epidemie diesen Ausmaßes?
Wir haben Pläne gemacht für eine Pandemie. Es gibt Pandemiepläne in den Schubladen. Das waren aber Pläne für eine Influenza-Pandemie. Diese Pläne sind zum einen nicht gut umgesetzt worden aus Kostengründen, aus Zeitgründen, Personalmangel. Und wir müssen jetzt aus diesen Influenza-Plänen Corona-Pläne machen. Da ist noch einiges zu tun, das muss man ganz klar sagen. Ich habe aber nicht die Hoffnung aufgegeben, dass auch Politiker und Gesundheitsbehörden noch lernfähig sind. Absolut. Darum glaube ich, hat es überhaupt keinen Sinn, jetzt vom schlimmsten Fall auszugehen und sich damit verrückt zu machen. Umgekehrt aber auch nicht vom allerbesten Fall auszugehen und dann zu sagen, wir müssen ja gar nichts tun, weil die Erkrankung so harmlos ist, sondern da müssen wir ein vernünftiges Maß finden.
Angemessen halt reagieren.
Okay, wir sind fast am Ende unserer Sendung. Abschlussfrage und bitte mit einer sehr kurzen Antwort an alle drei in der Runde. Sprechen wir nächstes Jahr noch über Corona und Covid-19, Herr Kekulé?
Ja, wir werden auf jeden Fall drüber sprechen, weil ich glaube, dass die Krankheit im Sommer zurückgehen wird, wie alle Coronaviren, aber im Herbst nochmal wiederkommen wird.
Johannes Niesen vom Gesundheitsamt in Köln.
Es wird vorbei sein, aber es wird unsere Pläne für neue Epidemien verbessert haben.
Und Andrew Ullmann, der FDP-Gesundheitspolitiker in Würzburg.
Die gleiche Einschätzung bezüglich Coronavirus. Wir werden nächstes Jahr auch darüber sprechen. Und wir müssen auch dringend sehen, dass wir für eine Pandemie besser vorbereitet sind. Wir dürfen nicht auf Pandemien der Vergangenheit vorbereitet sein, sondern auf zukünftige Pandemien.
Corona-Epidemie, sind wir gut genug vorbereitet? Das war heute unser Thema in Kontrovers mit dem Virologen Alexander Kekulé, mit Johannes Niesen vom Gesundheitsamt in Köln und mit Andrew Ullmann, dem FDP-Gesundheitspolitiker. Moderiert hat das Ganze Christine Heuer. Ich danke Ihnen für Ihre rege Beteiligung und für Ihr Interesse an dieser Sendung.